was ist denn los, sag mal?
Du stirbst.
Okay.
Ob du zockst, hab ich gefragt.
Herzlich willkommen bei Ob du zockst, hab ich gefragt. Der einzigen und besten Podcast-Show über Spiele, die so alt sind, dass nur noch wir drüber sprechen können, weil nur noch wir die einzigen sind, die darüber sprechen können, weil wir die einzigen sind, die es noch kennen. Mein Name ist Robert hier aus Leipzig und wir sind mit der einzige Grafiktrieb, der Konsole, die sagt, verständlich gut, hier spielt nur bei etwas Leipzig. Paul! Hallo, Paul.
Oh, hallo, ich bin dran. Ja, hallo Robert.
Tatsächlich, du sitzt neben mir und bist tatsächlich dran. Ja.
Ja, ich war nur kurz aufgrund meines Alters mal kurz weggenickt.
Das, oh ja, das kenne ich. Das ist schlimm. Das ist ja.
Was?
Zum Glück sind wir noch nicht in dem Alter, wo einem die Zahnprothese so langsam aus dem Mund rutscht, wenn man so ganz langsam einnickt, wie man das.
Was
wie,
sind Zähne?
sehr gute Frage. Aber das sind wir zum Glück noch nicht. Wir sind immer noch bei der PlayStation Zone 2000 tatsächlich.
PlayZone Station, bitte.
Bei der PlayZone Station.
Wir müssen 2000. Doch uns treu bleiben.
Das ist tatsächlich so eine Sache. Das ist wirklich so eine Sache mit diesen Layouts aus diesen, ja, aus diesen Jahren, dass die
das
teilweise immer noch nicht so richtig wissen, was da eigentlich los ist.
Wenn du sowas heute haben würdest, dann würdest du sofort, das würde vom Markt fliegen.
Oh.
Weißt du, also das wäre ja ein Fauxpas ohnegleichen. Also
Leserbriefe, Beschimpfungen, Shitstorm, Tiernamen, alles wäre dabei.
Aber mindestens Tiernamen, genau.
Mindestens.
Wir starten mit einer Doppelwerbeseitung.
Ja, und zwar zu einer
Zeitung.
Die du in den, der du in den zweiten...
Doppelwerbeseite.
Doppelwerbeseite in der Werbezeitung, genau. Ja. Kein Problem.
Leute, es ist diesmal unter der Woche, nur dass ihr das mal wisst. Ne? Wir scheuen hier keine Mühen und Kosten.
Ist das dann so wie bei der PC Player damals, wo der... ich weiß, wie ist der
PC Joker.
Ich meine schon die PC Player. Wo der Übersetzer von Monkey Island, wie ist denn der nochmal?
Gerard Depardieu.
Nein, der deutsche Übersetzer von Monkey Island. Boris Schneider Jone.
Gerard Depardieu, Boris Schneider Bode. Also.
Das war der Kollege, das war einer von den beiden Chefredakteuren neben Heinrich Lenhardt.
Du musst einfach nur sagen, neben dem Lenhardt.
Neben dem Lenhardt, ja. Genau. Und der hat irgendwie die hatten sogenannte Multimedia-Leserbriefe, ja, hieß das. Das war so deren Ding, so nach dem Motto, wo sie so ein bisschen Schabernack mit der Redaktion gemacht haben. Das war ein frühes Konzept von so ein bisschen, ja, so ein Personenkult, so ein bisschen um die Leute so schaffen, nur war denen das wahrscheinlich nicht so bewusst. Aber sie haben einen enormen Fanbase damit erarbeitet. Mhm. Warum? Weil nicht Zeitschriften und Verlage nicht cool sind, die Leute, die da arbeiten, schon, ja. Deswegen finde ich es auch immer so spannend, wenn irgendwie Firmen versuchen, irgendwie cool zu wirken in ihren Twitter-Profilen oder sonst irgendwas. Und dann ist dann, nein, Leute, das interessiert keinen. Firmen sind nicht cool, ja.
Meistens nicht.
Und dann, wenn sie es vor allem nicht drauf haben, ne? Aber andere Geschichte, wo Boris dann eben bei den Multimedia-Leserbrücken, bei den Outtakes, irgendwie gesagt haben, damit sie mal sehen, wie hart wir hier für sie arbeiten, und holt so seine Armbanduhr raus und sagt und hält die so ins Bild. Es ist kurz nach eins und nicht etwa mittags, als wir diese Szenen machen. Und Jörg hat noch nichts gegessen und überhaupt. Oh nein, alles nur für, und Achtung, für der Artikel, für ihr CD-ROM. Und dafür sind Ihnen 16,50 Mark zu teuer? Schämen Sie sich.
Schämen Sie sich.
Ehrlich. 16,50 Mark für eine Zeitschrift
mit CD. Es ist wirklich hart, aber es ist halt, wenn es gut ist, dann ist es auch gerechtfertigt.
Ich meine, du darfst nicht vergessen, es war 1994. Da war Windows 95 noch nicht mal da. Und die haben schon auf CD-ROM, das war mutig auch, muss man sagen, weil du konntest nicht davon ausgehen, dass sie dann CD-ROM
drauf hat. Die waren ihrer Zeit voraus. Beziehungsweise wussten sie wahrscheinlich ganz genau, was für ein Zielpublikum sie ansprechen.
Du musst dir mal überlegen, dass es Word 97 immer noch auf Disketten gab. Also, dass du dir aussuchen musstest, ob du die Diskettenversion, also die mit den, ich weiß nicht wie viele, das waren 30 Disketten oder irgendwie sowas.
Das war ein Riesenstapel.
Word 97 hattest,
also,
oder?
Man muss sich das mal vorstellen, wenn man das installieren wollte, wenn man so ein Programm installieren wollte. Das hat gedauert.
Das hat
lange gedauert, weil du musst ja auch immer dann da sein, wenn du die Floppy Disk oder halt die Disk dann wechseln musst. Das hat wirklich viel Zeit in Anspruch genommen. Wenn dann immer jemand gesagt hat, so, ich kompiliere mal mein Betriebssystem neu oder irgendwie so, keine Ahnung. Oder ich setze mal ein neues Betriebssystem auf.
Ja. Da hast du Spaß mit, genau. Aber ich kann dir sagen, von jemandem, der diesen Rechner da aufgebaut hat, diesen 386er, ich meine, da sind Programme mit dabei, die haben nur 5 Disketten gehabt. Und selbst da bist du...
Das ist ja nix.
Selbst da bist du mal eine gute Viertelstunde mit beschäftigt oder 20 Minuten bis das Ding. Und dann lass mal eine davon faulty sein. Gerade Disketten sind ja notorisch dafür bekannt gewesen, dass sie alle pup lang den Geist aufgegeben haben. Ja. weil sie halt entweder irgendwie gescannt wurden oder geröntgt oder sonst was. Und bums, ist es weg. Du hast wir kommen gleich drauf, aber erstmal noch den Gedanken zu Ende bringen mit den Disketten. Also selbst 1997, als Windows 95 schon 2 Jahre alt war und im Grunde das CD-ROM so langsam gängiger Standard war, selbst dann musstest du immer noch sagen, okay, du musstest ja aussuchen, wollte ich Word als Diskettenversion haben oder als CD-Version? Und es gibt auf YouTube den N-Commander, ist so ein Channel, der kümmert sich so entweder um obskure Software oder um obskure Softwareprojekte oder so weiter. Also zum Beispiel das Hello World-Programm Windows 1.0 zu portieren bis auf Windows 11 oder irgendwie sowas. Also so durch die Bank quasi. Also er startet Windows 1.0, kompiliert es dann dafür. Dann startet er 2.0, kompiliert es dafür und so weiter und so weiter.
Das ist nämlich mal Archivierung.
Und erweitert den Code halt immer weiter und weiter und weiter und sieht dann auch, okay, ab der Version war es dann obsolet oder sonst was etc. Das ist ziemlich
interessant.
Cool.
Interessant. Ja.
Du hast du mir ja geschickt.
Ich?
Ja, du. Und leider hast du es heute nicht dabei.
Leider habe ich es nicht dabei.
Du hast es heute nicht dabei. Aber du hast eine Neuerwerbung tatsächlich in Diskettenform.
Ich habe eine Neuerwerbung im Jahre 2024 getätigt. Ich habe mir eine Diskette gekauft.
Nein!
Doch!
Oh!
Muskatnuss.
Also es ist nicht irgendeine Diskette.
Nein, es ist nicht irgendeine Diskette. Es ist eine Diskette, die ein bestimmter Mann tatsächlich in der Hand gehalten hat. Und nicht nur, weil er darauf unterschrieben hat, sondern weil er sie auch beschrieben hat, quasi.
Du wolltest gerade darauf ausweichen, dass man dir nachsagen könnte, er hat die Diskette nicht gemacht, also er hat nicht händisch die Diskette sozusagen gegossen. Und
Nein, aber ich meine, also er hat sie beschrieben. Ne? Also jetzt nicht mit dem Stift, sondern digital.
Also auch mit dem Stift.
Ja, auch so. Ich sag ja, ne? Nicht nur unterschrieben, sondern auch beschrieben. Es handelt sich um ein neues Level, das ist halt alleine an sich auch schon relativ witzig, um ein neues Level für eines der besten Spiele aller Zeiten. Wir sprechen hier von Doom 2 und kein geringerer als John Romero persönlich hat diese Diskette in seine heimische Maschine gesteckt und dort dieses Level draufgeschrieben.
Gänsehaut, Alter, Gänsehaut.
Ich bin durch Zufall drauf gestoßen, weil ich letztens wieder mal auf dem Store unterwegs war bei Romero Games und da sind ja auch bis heute immer noch so ein paar schnuckelige Schätzchen im Angebot oder halt manchmal auch nicht im Angebot. Aber das macht so tiefe Löcher in der Geldbörse, das kann ich mir nicht gönnen, sage ich mal, auch wenn ich es gerne würde. Aber, wie gesagt, da habe ich dann gesehen, dass es im Angebot gab, in einer limitierten Stückzahl dieses Level, ne, man kann es auch digital kaufen und für einen Bruchteil des Preises, ne, und dann halt spielen. Und das hat er selber halt auch designt, das Level, und selber gemacht, das Level. Und, oder den Level.
Gute Frage.
Who cares? Und
Berliner.
Dit Level.
Das ist der neutrale Artikel für alles Mögliche.
Der hat ein Level gemacht.
Dit Junge, dit Mädel, dit Kerze, völlig egal.
Dit. Und da dachte ich mir so, okay, für den Preis, wo das angeboten wurde, dachte ich mir so, oh, das macht was her. Ein schönes Label. Es ist nicht einfach nur ein normales Papiersticker-Label quasi, was aufgeklebt ist, sondern ein relativ dickes tatsächlich Hologramm-Label. Das ist nicht so wie diese dünnen Hologramm-Sticker. Das ist wirklich fast schon wie so ein wattierter Sticker. So dick ist das. Das ist krass. Und dann halt noch mit seiner Unterschrift drauf, natürlich mit seinem Logo. Also sein Logo ist das Pentagramm, aber egal. Und da dachte ich mir, das ist doch mal ein Stück, also wie soll ich es beschreiben? Das ist so ein Stück Videospielgeschichte in der Moderne. Ne? Also das verbindet ja zwei gewisse Sachen. Ich meine, wenn du im Jahre 2024 davon sprichst, dass du dir eine Diskette gekauft hast, dann wissen wahrscheinlich die Hälfte der Leute erstmal nicht, was du damit meinst. Und die Hälfte, die es weiß, die fragt sich, warum. Ja, warum kaufst du dir eine Diskette? Ja. Und das ist halt einfach auch klar, das schlägt natürlich voll in diese Nostalgieschiene und darauf setzt das ja auch so ein bisschen. Aber das ist halt, ja, das ist neuer Content, ne, der aktuell ist. Und trotzdem immer noch so diese Verbindung zu dieser alten Zeit herstellt. Und das finde ich halt auch so genial. Es gab ja auch diverse Collector's Editions von neueren Spielen, die von ihm kamen, wo dann tatsächlich auch irgendwie Disketten mal mit drin waren. Einfach, ne? Oder, weiß ich nicht, in dieser ganzen Retro-Geschichte, da gibt es ja zum Beispiel Limited Run Games, die, also ich glaube, in Amerika ansässig sind, die physische Versionen von Spielen herstellen in limitierter Auflage, die es sonst eigentlich nur digital gibt. Unter anderem zum Beispiel Doom 64, also das Doom für den Nintendo 64. Und naja, da hast du das natürlich dann für die diverse Konsolen drin. Und dann gab es aber eine Collector's Edition, wo du so ein N64-Modul halt drin hattest aus Metall. Also da war dann halt kein Sticker drauf, sondern da war das Logo in dieses Modul reingeätscht im Prinzip, ja, mit Lasercutting. Das war auch ziemlich geil. Und es gibt ja auch immer mehr so Indie-Leute oder auch YouTuber, die mittlerweile bei YouTuberinnen, weiß ich nicht, mir ist nur zum Beispiel 8-Bit-Guy, der selber ein Spiel macht, Angry.
Mehrere gemacht haben.
Ja, genau, ne? Und dann gibt es ja noch ein paar andere, die auch welche machen oder gemacht haben. Und ich glaube, er hat seins doch auch auf
Edbit?
Diskette, ja, war das nicht?
Ja,
Diskette,
er hat
ja.
sogar das eine,
Floppy-Diske, ganz
er hat
alte,
sogar
oder?
ein Spiel hat er sogar, ich glaube, das eins von denen, ich glaube, Planet X3 war das, das hat er auf dieses 5,12 Zoll Diskette gemacht.
Dieses, ja, genau,
und
das,
das
also auch
krass, aber man muss auch immer mal
abgefahren.
dran denken, dass es nicht unbedingt ein Markt ist, auch wenn man meint, dass der wahnsinnig populär ist. Man darf nicht vergessen, der 8-Bit-Guy ist nun ein sehr populärer YouTuber in der Retro-Szene. Ja,
Ja, ja, ja.
er ist recht populär und der hat ein Spiel gemacht und verkauft und es hat halt gerade so für ihn gereicht, dass er bei so und so viel verkauften Exemplaren, ich glaube, irgendwie bei, keine Ahnung, 3000 Dollar rausgekommen ist.
Also
Gesamtgewinn mit sämtlichen Verkäufen und so
mehr
weiter.
oder weniger bei null, wenn man das auf dieser Skala sich anguckt. Aber ja,
Weil
es hat
das
nicht.
Ding ist halt, er macht es halt tatsächlich ohne Publisher. Also er hat alles selbst gemacht. Er
Ja,
hat
ja,
die
ja.
Pakete alle selber geklebt, alles selbst
Ja.
beschriftet, etc., bla 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 und alles. Das ist nichts, womit man jetzt groß Geld machen kann. Und was halt schade ist, weil ich glaube, es gibt so viele Leute, die wünschen sich sowas tatsächlich wieder. Allerdings ist da auf der einen Seite ist das eine technisches Problem, denn die Geräte, mit denen man es spielen kann, die vergammeln halt irgendwann. Also die werden halt technisch immer schlechter mit der Zeit und sind halt irgendwann nicht mehr brauchbar. Das heißt, du musst es
Ja,
mit Emulatoren machen
das
oder
ist
irgendwie
richtig.
sowas. Und dann ist die Zielgruppe, auch wenn sie in ihrer Gesamtheit relativ groß ist, ist sie dann doch sehr divers,
Ja,
sage ich mal. Denn es gibt
auch.
Gameboy-Fans und dann gibt es
Ja, aber auch
Amiga-Fans und so weiter und so
im
weiter.
Vergleich, sage ich mal, zu der Weltbevölkerung recht klein. Also,
Sehr
ne,
klein, ja.
die, wie du schon sagst, ne, die Bubble an sich ist groß, ne, und da sind viele Leute auch drin, aber also auch jüngere Leute, die quasi wirklich ein Interesse daran haben und dann quasi so zurückassimiliert werden in die alte demografische Gruppe, ja. Aber die meisten sind halt ja wirklich eben Leute, die damit groß geworden sind oder die das anderweitig kennengelernt haben und halt auch ein bestimmtes Alter besitzen. So, ne? Ich persönlich zähle mich ja nicht dazu, weil ich habe es nicht erlebt, aber ich finde es trotzdem interessant und ich finde es auch lobenswert. Und alleine schon im Sinne der Archivierung
Ja.
finde ich, das ist das ein Monsterjob, was der da gemacht hat und auch was die anderen machen, wenn die in die Richtung solche Projekte haben. Das finde ich bombastisch. Ja?
Absolut.
Einfach auch, um quasi diese Videospielgeschichte zu archivieren. Ja, nicht nur die Spiele an sich, sondern auch das, was dahinter steckt. Ne? Und wenn du dich dazu entscheidest, so wie der 8-Bit-Guy im Endeffekt, so ein Spiel von der Pike auf zu machen, mit Original-Hardware, ja, der nimmt sich nicht einfach einen modernen Computer und schreibt das Programm dann da drauf und dann.
Doch, hat er.
Was?
Also, tut mir leid. Also, er hat.
Ich bin enttäuscht, ich gehe. Tschüss.
Nein, also den Code hat er tatsächlich mit Hilfe von, ich glaube, auf seinem Mac geschrieben und hat dann aber mit einem Diskettenlaufwerk dann sozusagen das da
Ja,
drauf
gut,
gespielt
okay, ja.
und hat es dann getestet, ob es auf dem alten läuft.
Ja, das muss
Also,
sein,
so hat
ja.
das. Er hat
Okay.
sozusagen die Annehmlichkeiten von modernen IDEs sozusagen benutzt, weil, Entschuldigung, diese ganzen
Dann.
Copy-Pastinger, die Geschwindigkeit und so weiter, das ist einfach, darauf willst du einfach nicht verzichten und es ergibt keinen Sinn, es auf einem alten Computer zu schreiben,
Da
wenn du
war
den neueren direkt daneben hast.
mein Wunsch hat mich da jetzt halt hingetrieben, ja,
Es tut
mein
mir leid, es tut
Wunschdenken,
mir leid, dich da so einbremsen zu müssen, aber
ja. Nee, ist ja richtig, ist ja
es ging
richtig.
tatsächlich. Ich glaube, den allerersten Teil von Planet X1 oder sowas, den hat er tatsächlich. Du fängst an zu schwitzen gerade,
Ja, weil ich einen Pulli trage.
ja. Ja, und weil du gerade sehr gut gegessen hast.
Und nee, jetzt dann verbrennt gerade. Nein, dann hätte ich vorhin schon angefangen zu schwitzen. Und das jetzt ist wirklich nur wegen des Pullis und weil es hier sehr warm drin ist.
Dabei ist die Heizung noch nicht mal hochgedreht.
Da merkst du mal, was wir für heiße Typen sind.
Oh.
Ekelhaft.
Nein, aber und einfach die Annehmlichkeiten von modernen Rechnern zu nutzen und so weiter. Das ist der seinen ersten, ich glaube, Planet X1 hat er tatsächlich, glaube ich, sogar noch komplett auf dem C64 geschrieben. Und die
mit Pen and Paper gemacht.
Ja, und die Sprites, die du bei Planet X3 siehst, die sind tatsächlich auch auf dem C64 entstanden. Also er hat ein eigenes Programm, glaube ich, dafür geschrieben. Nee, auf MS-DOS, Entschuldigung. Er hat ja mit dem, die Hauptplattform dafür war ja MS-DOS, hat er tatsächlich mit einem eigenen Sprite-Editor, den er selbst gemacht hat oder selbst entwickelt hat, sozusagen gemacht und geschrieben. Und damit hat er es dann, also so teils. Also er hat tatsächlich dann, ich glaube, seine Entwicklungsplattform war der Tandy 1000, den er benutzt hat, wo DOS drauf lief. Und er hat dann mit moderner Hardware es gemacht, hat es auf Disketten gespielt, hat es dann getestet. Und was ich super geil fand, war das kann man, ich glaube, in der vierten Folge oder so kann man das sehen vom Entstehungsprozess, seine Disketten-Etikettierparty, wo er tatsächlich...
Das, ich glaube, das hattest du mir, das ja, haben wir zusammengeguckt, ja.
Wo er alle seine Freunde zusammengeholt hat und die dann alle bei Pizza und was weiß ich was, Disketten einfach...
Der Labeldrucker ist heiß gelaufen.
Ja, die Disketten-Labels auf die Disketten draufgeklebt haben.
Das ist auch eine Fickerei.
Das ist eine Frickelarbeit hoch drei, weil vor allem, wenn du dann so einen Anspruch hast wie er halt, dass es halt wirklich gerade und passen muss und alles, ne?
Ja, klar.
Dann ist das halt nochmal brutaler.
Ey, das, nur mal so als Side Note, ne? Das hat mich auch schon immer tierisch angekackt, wenn ich damals so ein Gameboy-Spiel oder irgendwie sowas geholt habe oder bekommen habe. Und dann packe ich das aus und dann sehe ich, dass das Label nicht gerade drauf klebt.
Oh, das ist ekelhaft.
Ja, also... da denke ich, also schon als Kind habe ich gedacht, also bei so einer Firma wie Nintendo, ja, da möchte das doch bitte sein, dass das Label gerade klebt, ja. Oder wenn irgendwie, ich rede jetzt nicht davon, dass es irgendwie Fakes gewesen sind, sondern das waren halt legitime Spiele tatsächlich. Und da hatte ich bei, oh Gott, Entschuldigung, da kommt der Chicken Bucket hoch. das war, glaube ich, bei Donkey Kong Country war das, genau. Beim ersten Teil. Und da war das Label tatsächlich schief. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber es liegt immer noch bei mir und ja.
Vielleicht ist es irgendwann Millionen wert, weil es genau das Ding aus der Charge war.
Es ist genau das eine Ding, ja, wo der eine Banane aussieht wie ein Penis. Auf jeden Fall, was auch so ein bisschen aussieht wie ein Penis, ist die Glatze von dem Mann in der Werbeseite.
Oh.
Übergang.
Aus der Hölle.
Jawohl, aber wir müssen wieder zurückkommen, Robert.
Ja, ich weiß. Wer jetzt hier alt und grau vor seinem Empfangsgerät sitzt und sich noch grob dran erinnert, wir hatten ja eigentlich angefangen mit dieser Werbedoppelseite.
Ja.
Oder Werbedoppelzeitung, wie du es genannt hast.
Die Werbedoppelzeitung.
Die Werbedoppelzeitung, die man damals in den 2000ern relativ häufig gesehen hat. Also gerade das.
Ja, ja, ja,
und
ja,
vor
ja.
allem diesen Typen, den man da sehen hat hier. Diesen Aushilfs-Kojak, der dann da am Spieltisch sitzt.
Der seinen Lolli gegen eine Zigarre eingetauscht hat.
Ja, und tatsächlich, der ist auch im Intro, glaube ich, sogar zu sehen. Von GTA 2 und war auch in dem Werbevideo drin und alles Mögliche. Ja. Also und er ist... Ich glaube, im Spiel selber erinnert er an den Vorstand von Zaibatsu oder irgendwie sowas, von den Zaibatsu-Clan, wenn man es mal so nennen möchte, so ganz grob.
Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ne?
Also zumindest hat er mich so dran erinnert, sag ich mal, von allen anderen. Kann aber auch sein, dass ich mich irre, ist ja egal. Ist natürlich cool, über das Spiel zu sprechen, wenn man noch gar nicht gesagt hat, um welches Spiel es eigentlich geht.
Doch, du hast schon gesagt.
Habe ich schon GTA 2 gesagt.
Du hast es mittendrin einfach gedroppt.
Ja?
Ja.
Okay, siehst du, ich höre mir nicht mal selber zu.
Merkst du was?
Das ist richtig
böse. Nee, anscheinend nicht.
Nee, eben nicht, das ist ja das Problem.
Wir sind tatsächlich, handelt es sich, wir handeln uns, ich kann gar nicht mehr reden. Wie gesagt, das ist mitten in der Woche. Es handelt sich um GTA 2 und mit der tollen Unterschrift Respect is everything. Muss man was zu GTA sagen, zu dem Franchise? Eigentlich nicht. Du bist ein No-Name-Mobster, also noch nicht mal Mobster, du bist ein No-Name-Lowlife im Endeffekt, der beginnt in einer Großstadt, sich seine Sporen als Hardcore-Gangster zu verdienen.
Du warst bis zum vierten Teil eigentlich immer ein No-Name, oder? In GTA 3 wurde, glaube ich, irgendwann höchstens mal dein Vorname irgendwie erwähnt.
Es gibt,
ne?
Ich weiß nicht, ob der im... also wenn du das Original, den original dritten Teil und auch in dieser verkorksten Definitive Edition spielst, erfährst du nie deinen Namen. Wenn du San Andreas spielst, dann erfährst du, dass dein Charakter im dritten Teil Claude heißt. Warum der diesen Namen trägt und warum der nicht zu dem Gesicht passt, erfährt man nie. Ja, aber er heißt Claude und auch bei San Andreas sagt er kein Wort. Ja?
Vielleicht, weil es im Deutschen wie Cloud klingt, aber...
Hä, was hat das damit zu tun?
Wegen Stehlen, Klauen und so, aber okay.
Ja. Ja, aber es wird ja C-L-A-U-D-E geschrieben.
Ja, ich weiß. Jean-Claude von... Ja,
nein, Jonathan Claude. Genau, da erfährst du, dass der Claude ist, aber de facto hast du recht, also bis einschließlich dritter Teil bist du immer No-Name gewesen. No-Name im Sinne von, ich meinte No-Name zwar tatsächlich als jemand, der auf der Straße nichts zu sagen hat, den man keiner kennt, ja, also den niemand anheuern würde. Aber du hast natürlich recht, es wird kein Name genannt und die Figuren sprechen auch nicht. Ne? Der erste GTA-Teil, in dem der Charakter, der Hauptcharakter, einen vollumfänglichen Namen und auch eine Stimme hat, war Vice City. Ja?
Oh, ach so, okay, da sind wir.
Hallo? Sag mal.
Entschuldigung, ich habe Vice City und San Andreas immer nur so als Add-ons von GTA 3 wahrgenommen in meinem Kopf. Aber das sind natürlich Das sind natürlich eigenständige Spiele. Ja, weil sie die Engine immer und wieder repetitiv verwendet haben. Deswegen.
Wir müssen
die Engine reden. Die Engine war so teuer, die haben sie einfach für so viele Spiele dann wieder re-implemented. Aber natürlich, Vice City war dann das erste. Genau. Dann kam San Andreas, das auch nochmal.
CJ Fool.
Aus der, welcher Grove? Aus der
Grove Street Family.
Ja, genau. Und die Straße hieß? Die
Grove Street.
Einfach nur Grove Street?
Ja, deswegen heißt es auch die Grove Street Family.
Das ist ein bisschen ein komischer Name, oder? Grove Street.
Na, Grove im Sinne von Mangrove.
Ich dachte, weil Grove nennt man auch die, einfach so auch eine Straße in
also, ja, natürlich, ja. Das ist,
Herbert Grove oder irgendwie sowas, ja. Ne? Sagt man ja auch, das ist die Herbertstraße oder sowas. Gibt es bestimmt irgendwo.
Ja, die gibt es. Und die Herbertstraße ist
ja, in St. Pauli. Ja, ich weiß. Aber es gibt ja auch noch andere Herbertstraßen bestimmt irgendwo anders.
Oh, Herbertstraße.
Herrlich. Also, wie unverwechselbar der Rhein.
Und die Straße heißt Straße. Sie heißt Herbert. Ja,
Ausbruch. Und ich dachte nämlich, das erste Ding, wo man dann einen Namen hatte, war der vierte Teil
mit
Nico Bellic. Wo es,
Ah, Nico, welcome!
In dem vierten Teil, genau, wo dann auch Rockstar diese fantastische Idee hatte, einen eigenen Launcher mit reinzubringen und ein eigenes, wo man sich noch extra anmelden musste.
Ja,
und noch
irgendwie. Der Rockstar Social Club.
Ja, Wahnsinnsidee.
Hat sich halt nicht durchgesetzt. Ne?
Aber so also, gar nicht, oder?
das war ja die Sache, ne? Steam war ja dann schon ein großes Ding.
Ja.
Und dann haben aber alle Leute...
Alle wollten einsteigen.
Wir machen jetzt unseren eigenen Launcher. Bethesda, Ubisoft, weißt du? Alles.
Epic Games.
Leute, egal. Aber
GTA 2 dagegen?
Um zurückzukommen.
Genau. Ne? War also, ein recht erwarteter Teil, sag ich mal. Ja, also man war gespannt auf den, nachdem der erste so ein Überraschungserfolg eigentlich war.
Genau, der erste hatte dann ja auch noch ein Add-on, ne, was man hier unten rechts in der
Ecke...
Zwei. Welche man hier unten in der Ecke noch sieht. Einmal das London-Gedöns und dann, ich glaube 1969 hieß das, ne?
Es gab ein London 69 und ein London 61 oder irgendwie sowas tatsächlich.
Nee, das andere war... Oder war das für den zweiten? Das ist mit Berlin. Es gab noch Berlin irgendwas. Egal. Genau, und da hast du recht. Also der zweite Teil war eigentlich erwartet. Also es gab keinen Grund, warum man nicht einen zweiten machen sollte. Und schon seit dem ersten Teil hat ja Rockstar viele Probleme gehabt.
Oder DMA-Design damals dann teilweise noch.
Ja, aber es ist ja...
Und Rockstar war der Publisher.
Aber trotzdem hat ja Rockstar dann erstmal... Ne, der Publisher ist ja der quasi vor den Massen steht und das Ding rausschmeißt. Und der Developer ist dann der dahinter steht und das Produkt macht. Und oder in dem Fall ist Take-Two ja auch noch mit involviert gewesen. Und Rockstar hat ja von Anfang an schon immer Probleme gehabt mit seinen Spielen oder mit ihren Spielen, so rum. Teilweise auch mit sehr witzigen Gerichtsverfahren in Amerika, die da zustande gekommen sind. Aber auch Übersee, tatsächlich. Aber beim zweiten Teil, ja, da haben sie halt einfach ihre Formel ein bisschen ausgebaut, ne? Das waren ja noch die Zeiten, wo man irgendwo drauf aufbauen konnte. Heutzutage ist ja meistens eigentlich irgendwie alles immer nur kopiert. Merkt man, dass ich irgendwie heute biestig bin?
Old man's yelling at the clouds.
Claude, bitte, Claude. Nee, sie haben drauf aufgebaut und das wirklich sehr gut. Sie haben grafisch tatsächlich hier und da noch ein bisschen was verbessert. Also,
bunte Lichter.
Ja, Lichteffekte, so Explosionen und so weiter, das haben sie ein bisschen aufpoliert. Ja, am Sounddesign hat sich nicht viel getan. Das war weiterhin sehr solide. Und das Tolle war ja, dass das kein wirklich hardware-hungriges Spiel war, in dem Sinne. Warum das aber nicht ganz stimmt, da können wir jetzt ja auch gleich mal drauf kommen, weil wir befinden uns ja in der Zeitschrift für die PlayStation.
Ja.
Sony PlayStation. So, und GTA bzw. GTA 2 gab es nicht nur für den PC, sondern unter anderem auch für die PlayStation 1. Und wie man dann später rausgefunden hat, wurden die GTA-Teile, also auch samt ihrer Add-ons, für die Konsolenversion leicht abgespeckt, wenn man das mal so sagen möchte, weil die limitierte Rechenkapazität und Speicherkapazität der Konsole, so einfach sie auch zu nutzen war, und wahrscheinlich war das dann auch der Grund, dafür gesorgt hat, dass eben nicht alles, was in dieses Spiel gepackt wurde, auch verwendet werden konnte. Ne? Der Verkehr ist zum Beispiel ein bisschen dezimiert. Es gibt gar keine Metro mehr, also die Metrobahn, ja, die wurde komplett rausgestrichen, gibt es einfach nicht. Es gibt, glaube ich, Missionen wurden, glaube ich, nicht gekürzt, aber bestimmte Effekte sind nicht mehr so qualitativ gut wie in der PC-Fassung, beziehungsweise gibt es Effekte, die auch einfach gar nicht mehr vorkommen. Ja. Und von daher ist im Prinzip sind die PlayStation-Fassungen von den ersten zwei Teilen nicht unbedingt die besten. Ja, also wenn man wirklich alles haben will, dann muss man es eben auf dem Computer spielen. Was jetzt nicht schlimm ist, ja, ist eine gewöhnungsbedürftige Steuerung, das auf jeden Fall, weil es ist halt ein Top-Down-Spiel. Und jeder, der schon mal so ein Top-Down-Racing-Game oder sowas gespielt hat oder so ein Top-Down-Twin-Stick-Shooter wie, weiß ich nicht, Hotline Miami oder so, der weiß, dass das ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Aber wenn man das einmal raus hat, dann ist das eigentlich vollkommen okay. Und ja, beim dritten Teil, der dann ja auch schon für die nächste PlayStation-Generation erschienen ist, da gab es ja dann technisch gesehen eigentlich keine Unterschiede, außer vielleicht ein bisschen die Sichtweite.
Und die Texturgröße wahrscheinlich.
Ja, das hat sich nicht viel genommen tatsächlich. Also ich glaube, Rockstar hatte da tatsächlich schon in weiser Voraussicht gewisse Dinge einfach
von vornherein ein bisschen runtergeregelt.
Was ein Problem gewesen ist, waren, glaube ich, aber durch die Bank weg in allen Versionen, die Alpha-Channel der Bäume. Bäume waren, der Stamm ist ein 3D-Modell und die Begrünung sind Texturen. So, und Texturen, die ein Transparentelement enthalten, das sind dann sogenannte Alpha-Channel, zumindest in dem Fall, die können, wenn sie nicht gut bearbeitet sind oder durch Kompression oder so verhunzt wurden, können die quasi so wie leuchtende Kanten haben. Und das Problem mit den Bäumen war eben, zumindest, ja doch eigentlich durch die Bäume, dass egal von welcher Seite du geguckt hast, um die gesamte Begrünung hellblaue Streifen waren tagsüber, ne? Weil der Himmel war ja auch hellblau.
Ah, ja, ja.
So, das heißt, das Beleuchtungsmodell des Spiels hat dann quasi diesen Alpha-Channel nicht ganz, naja, also hat ihn wahrgenommen im Endeffekt und hat dann eben diesen leichten Rahmen drum gezaubert. Ja. Später in der PC-Version wurde das dann rausgepatcht, auf Konsole natürlich nicht, weil dafür wurden keine Patches gemacht, in dem Sinne. Ja, aber also solche Probleme hatte GTA 2 ja noch nicht, weil das war ja jetzt nicht wirklich 3D, wenn man so möchte.
Was mir bei GTA, also das eine, was du vorhin schon gerade so leicht angerissen hast, war der Sound. GTA 2 hatte so ein eigenes Radioprogramm oder mehrere Radioprogramme, diese Zeit, also was sie wirklich abgesetzt hat, weißt du? Also die hatten, im ersten Teil hatten sie schon richtig gute Musik in den Autos, die dann, ich glaube, sogar autospezifisch waren oder die man auch, nee, die konnte man umschalten. Es waren einzelne Radios. Ja, genau, es gab so einzelne Radiosender, die ganze Zeit immer eine bestimmte Sorte Musik abgespielt haben. Das ist ein Ding, das haben die bis heute, glaube ich, immer noch beibehalten.
Das melken die richtig aus.
Und gut. Und im zweiten haben sie es dann noch weiter gemacht, wo sie tatsächlich ganze Radiosendungen vorproduziert haben, die irgendwie eine halbe Stunde gehen jeweils oder sowas. Richtig, richtig krass und auch richtig witzig. Also und auch ganz typisch so, die Radiosender konnte man nicht wechseln, sondern die kamen drauf an, glaube ich, wie welches Auto du gerade geklaut hast. Das heißt, bei denen in der ersten Stadt zum Beispiel hast du zum Beispiel die, wie ist denn die japanischen, die dieses Y drauf hatten.
Also nicht die Yakuza.
Nee, eben nicht.
Sondern, oh Gott, wie hießen die?
Die waren auf jeden Fall, die hatten solche blauen Wagen mit so einem großen Y obendrauf. Und da kam so Japano-Gekreische und so weiter zum Beispiel so mit drauf. Japano-Gekreische. Nee, es ist so eine eher kreischende Moderatorin, sag ich mal, die dann und dann so Techno-Beats oder irgendwie sowas die ganze Zeit lief. Dann gab es in der zweiten Stadt zum Beispiel, wenn du diese Hillbillies da gespielt hast, ne? Die hatten irgendwie, die hatten ja die Konföderiertenflagge oben drauf, noch richtig groß und breit. Und da lief halt so Country die ganze Zeit drauf und diverse andere, es war großartig.
Also das ist halt auch so ein Ding von der gesamten Reihe. Die Spiele nehmen sich selber überhaupt nicht ernst und die ziehen halt alles und jeden irgendwie durch den Kakao.
Aber ne? So also richtig.
Wirklich alles. Und das hat sich in den letzten Iterationen aus dem Franchise eben extrem weiterentwickelt. Also das ist wirklich krass, ja. Also auch so in Nebenmissionen und Easter Eggs und so weiter. Also das ist ja ein eigenes Wesen geworden im Endeffekt, dieses Spiel. Ne? Ab dem dritten Teil haben sie angefangen, Musik zu lizenzieren. Also nicht extra irgendwie...
Bei Vice City aber erst, ne?
Nicht im dritten Teil? Nein, beim dritten auch schon, ja.
Wow, okay,
krass. Deswegen sage ich es ja. Ab dem dritten Teil haben die angefangen, Musik zu lizenzieren. Nicht unbedingt da schon recht bekannte. Das war Musik, die vielleicht Leute, gerade wenn man sich den Game FM, das ist der Rap- und Hip-Hop-Channel, angehört hat. Das ist so Sachen, die dann wirklich nur Leute kennen, die in der Nische unterwegs sind. Ja, also das sind so, wie würde ich sagen, B- und C-Promi-Hip-Hopper und Rapper teilweise gewesen. Wobei später von denen welche dann auch ein bisschen aufgestiegen sind, aber das sind jetzt keine, die jeder kennt. Wenn ich jetzt sage Snoop Dogg, dann weiß wahrscheinlich jeder, wer gemeint ist. Ja, aber wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Royce the 5'9 sage, dann wird einer sagen, wer ist das denn? So. Und genau, oder Sean Price, solche Geschichten. Und das Gleiche gilt aber auch für das extrem krass. Ich habe mich da mal eine Zeit lang sehr lange mit beschäftigt, weil mich die Musik auch also sehr gecatcht hat. Der Channel MSX. MSX, der macht so, na, Grime ist es nicht, aber wie heißt das? Drill, UK Drill Music und sowas. Also, das ist stark elektronisch, sehr treibend, kann aber halt auch teilweise smooth sein. Und das ist das, was du auch gemeint hast, ja, also vorproduziert ist das am Stück quasi, läuft das. Und zwischendurch wird dann halt einfach nur ein Moderator eingeblendet. Ne? Und das sind tatsächlich alles echte Radiomoderatoren, die es in der echten Welt auch gegeben hat.
Oh, krass.
Ja? Also nur mal dazu. Und bei diesem MSX, das steht tatsächlich für Moving Shadows. Und Moving Shadow. Und das ist eigentlich, Moving Shadow ist erstens mal ein Label, ja, was es gab. Ich weiß nicht, ob es das immer noch gibt. Ich vermute mal schon. Zumindest als ich nachgeguckt habe, vor x Monaten war das noch so. Und Moving Shadow ist auch eine Albenkollektion, die rausgebracht haben, wo verschiedene KünstlerInnen quasi aus diesem Genre ihr Zeug reinpacken. Und dieser Channel MSX, das war das erste Album aus dieser Reihe, MSX 01.1. Und das ist quasi eigentlich das kann man am Stück hören. Das ist ein Medley im Endeffekt. Oder wenn man so möchte, ein Nonstop-Gedöns. Ja? Du kannst, ich glaube, auf dem Album sind 17 Titel. Und die kannst du nonstop hören. Also da gibt es keine Pause dazwischen oder kein Fading out, Fading in oder so. Und das wird in dem Spiel halt nur unterbrochen von dem, ja, von dem Moderator, der dann auch immer mal so mit reinquatscht, ja. Also so, so typisch drillmäßig, das ist dann immer einer der, keine Ahnung, das, man versteht es meistens nicht, was er sagt, weil er sehr, sehr schnell redet, ja. Quasi auf dem Beat spricht auch, ja. Und ich habe mir dieses Album tatsächlich gekauft als CD, weil ich habe das, klar, ich habe die auch schon alles digital gehabt, weil man kann sich ja diese Radiosender runterziehen aus dem Spiel direkt, dann hast du aber das Gequatsche mit drauf, ja. Es gibt aber natürlich auch Seiten, wo man Originalkopien von dem Soundtrack anhören kann. Man muss sie leider dafür erst runterladen. Nein, auf jeden Fall, das habe ich dann bei Discogs tatsächlich gefunden. Da hat es mal einer angeboten. Da habe ich mir das aus UK tatsächlich schicken lassen. Und das haben die halt auch lizenziert. Ne? Das kommt einfach das komplette Album. Ja? Und Kaja, der Rasta-Sender, Reggae, ist es Reggae? Teilweise. So Dance, Reggae Dancehall teilweise auch, und auch sehr, sehr gechillt. Der Homesender von den Yardies, das ist ja die Gang, die quasi, ja, diese jamaikanische Gang, würde ich fast schon sagen. Sind das Jamaikaner? Weiß ich nicht. Das ist auch ein ganzes Album tatsächlich von einem Künstler, der auch auf dem Album zu hören ist natürlich, ne? Also nicht, und der, er und der Producer von dem, der gleichzeitig halt auch Radiomoderator ist, der ist auch der Radiomoderator in dem Spiel, ja. Also die haben da schon ordentlich Geld reingesteckt auch, ne? Wahrscheinlich nicht so viel, wie sie es jetzt machen, weil jetzt haben die ja alles Mögliche und alle Topstars und Popsongs und alles Mögliche, und die haben ja mittlerweile, gibt es ja, weiß ich, wie viele Radiosender bei GTA. Ja, das ist unwahrscheinlich krass. Das ist echt heftig.
Merkt ihr mal Moving Shadows? Behalte das Wort mal im Kopf, dann kommen wir gleich drauf. Und das Zweite, was ich mich noch erinnere, an was an GTA 2 anders war als an GTA 1, das war so, das sind so ganz dusselige Sachen, die einem dann im Kopf sind. Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, wenn du in GTA 1 zum Beispiel den Raketenwerfer benutzt hast, und damit irgendwas in die Luft gejagt hast, dann war der die Damage-Box von der Explosion entsprach exakt dem
Sprite,
dem Feuer der Explosion sozusagen. Das heißt, selbst wenn das letzte Pixel sozusagen, wenn du das berührt hast, galt das, als wenn du den Raketenwerfer abbekommen hast.
Ja, und dann warst du.
Und dann war es das. Ja. In GTA 2 dagegen konntest du teilweise so ein bisschen so, schießen dir die Flammen sozusagen über den Kopf, wenn irgendwas war. Ja, ja. Also das war wesentlich entspannter bei der ganzen Sache, was es war. Und das ist mir so im Kopf geblieben, dass man teilweise so vorbeifahrende Autos anschießen konnte. Die sind dann halt explodiert und so weiter, langsamer geworden, natürlich, weil sie explodiert sind. Und aber wenn die Flammen dann über dich drüber geschossen sind, machte das nichts in dem Sinne. Das war nicht das Problem. Weil in die Denkfalle ist man bei GTA 1 halt ständig gerutscht, dass man die Dinge abgebannt hat, und dann war halt dieser Explosionssprite noch da und hatte ich halt einfach gekillt.
Ja.
Und das war halt so ein bisschen blöd. Also vom Game Design her sind sie wesentlich entspannter geworden. Es gab so viele Neuerungen, die es mit dazu gab. Es gab wieder versteckte Fahrzeuge, die man sammeln konnte. Ja. Es gab versteckte Missionen, die nicht mit dabei und die nicht mit aufgeführt waren, die großartig waren. Es gab Collectibles im Spiel noch und nöcher. Es gibt, glaube ich, einen 100%-Run von so einem russischen Streamer, der wirklich alle GTA 2-Plaketten im Spiel sammelt, und das sind halt irgendwie, keine Ahnung, wie viele das sind, irgendwie 50, 60 Stück pro Level oder irgendwie, ich weiß es nicht. Irre viele, also der das Ding wirklich auf 100% durchspielt, und da denkst du so, Alter, und das irgendwie in 6 Stunden oder irgendwie sowas, weißt du, da drehst du durch. Und das spielst du vielleicht noch in GTA 2, ist so, dass du pro Level eine gewisse Anzahl Geld sammeln musst, damit es ins nächste weitergeht. In der ersten Stadt 1 Million, in der zweiten 3 und im dritten dann 5. Und es ist einfach richtig abartig krass, aber es macht einen Höllenspaß. Es gibt auch das System, ich weiß nicht, im ersten GTA war es noch so, wenn du irgendwie 4 Polizeisterne hattest, sind einfach nur 4 Polizeiwagen zu dir gefahren. Im zweiten Teil sind sie dann auf das Konzept umgestiegen, dass je nachdem, dass sozusagen die Staatsmacht immer mehr eskaliert, je mehr Sterne du hast. Also auch das ist pro Stadt noch unterschiedlich. In der ersten Stadt kommen maximal das SWAT-Team. Das ist das Maximum, was da kommt. In der zweiten Stadt kommt maximal das FBI, glaube ich, war das. Und in der dritten Stadt, wenn du da durchdrehst, kommt das Militär und dann werden alle zu Soldaten und alles. Es ist aber auch dann einfacher, das ist ein kleiner Glitch oder ein kleines Exploit, wenn du so willst, wenn du viel Zeit hast. Bau Scheiße, bis das Militär kommt, dann such dir eine Ecke, es gibt solche Ecken, wo das Militär nie hingeht, und dann geh dir in die kleine Straßenecke und dann bleib dort. Weil du kriegst nämlich pro Sekunde irgendwie $4 pro für wenn das Militär da ist. Also du kriegst schon Geld, wenn du einfach nur von der Polizei verfolgt wirst, aber je mehr Sterne du hast, desto mehr Geld kriegst du auch. Und wenn du Zeit hast, dann kannst du dort das Spiel abwarten, bis du 5 Millionen hast. Und dann kannst du mal gucken.
Das war halt auch so ein Ding, ne? Der Panzer. Das ist ja eines der Lieblingsfahrzeuge vieler Leute, auch bei GTA 3 noch. Weil mit dem Panzer, da konntest du schon wirklich schöne Scheiße machen. Und das Ding war, dass
Autos plattwalzen.
Ja, und wie geil ist halt, das bitte? Ich weiß nicht, ob das beim zweiten Teil schon so war, aber beim dritten Teil, der halt in 3D war, ist also nochmal ein bisschen was anderes, da konnte man mit dem Panzer sehr, 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 sehr schnell fahren, wenn man das Kanonenrohr nach hinten gedreht hat und während der Fahrt permanent gefeuert hat. So hat man natürlich auch immer mehr Sterne gekriegt. Also ich meine, wenn man einen Panzer hat, dann ist man sowieso meistens schon in der Lage, dass man 6 Sterne hat. Aber man konnte halt immer schneller werden. Und dann konnte man auch mal mit einem Panzer Stunts machen, tatsächlich. Und dann hat man damit sogar hier diese Stunt-Boni sich verschaffen können. Mega geil.
Also ging im zweiten Teil nicht. Tatsächlich nicht. Es gab natürlich auch so, das war ja auch was so verteilt wurde, die Kill-Frenzies, die im ganzen Spiel verteilt waren. Das heißt, man bekam dann eine bestimmte Waffe und dann so, töte jetzt 25 Leute damit oder mach oder schieß 10 Autos mit dem.
Wie war das mit dem Flammenwerfer? Töte Elvis und dann waren hier irgendwie Millionen Elvis unterwegs.
Wahnsinn. Also
Imitatoren, herrlich.
Das Spiel, wie gesagt, es nahm sich nicht ernst, nicht von vorne bis hinten, also überhaupt nicht. Aber man konnte ja das Panzer, das Rohr tatsächlich nach hinten drehen.
Das ging ja, aber
man und nicht, das war auch nur zu empfehlen, denn nach vorne ergab es keinen Sinn, denn deine Verfolger waren ja meistens hinter dir. Das heißt, du bist mit dem Panzer, hast ja einfach eine Stelle gesucht, wo du nicht bergauf fahren musstest. Dann kann es nämlich sein, dass du plötzlich die Autos nicht mehr überfahren konntest und dass dein tonnenschwerer Panzer bergauf einfach Donk an so einem Auto gemacht hat und dann kam es nicht weiter und die blöden Bullen haben dich rausgezogen. Ja. Weil sobald der Kill Frenzy vorbei war, war der Panzer nämlich noch da, aber sobald du rausgezogen wirst, kannst du nicht mehr einsteigen.
Ja.
Dann ist vorbei. So, das heißt also, du musst die ganze Zeit im Panzer bleiben. Das heißt, du musst auch die ganze Zeit weiterfahren. Wenn du aber, sag ich mal, so eine schöne Teilstrecke gefunden hast, wo du die ganze Zeit ebenerdig fahren kannst, dann kannst du die Straße rauf und runter fahren und die werden dich niemals kriegen. Ja. Sie setzen sich vielleicht mal vor dich, was ein ganz böser Fehler ist, weil du rollst da halt einfach drüber, dann macht's bumm und dann fehlen der Stadt wieder 2 Polizisten.
Oh.
Es ist einfach nur geil und das hat einfach nur Spaß gemacht. Und woran solltest du mich erinnern?
An Moving Shadows.
Moving Shadows. Ich habe nämlich was total unrelated noch hier zu GTA 2 zu sagen. Wow. Vielleicht doch, dass wir von der Werbung vielleicht mal wegkommen, nachdem wir 42 Minuten drüber geredet haben. Also fast. Ja. Und zwar, eine meiner Guilty Pleasures ist, dass ich immer wieder mal Ghost Recon Wildlands spiele.
Mhm.
Es ist einfach großartig, weil das Spiel einfach so schön stealthy genug ist, dass man so schön was dann machen kann.
Es ist einfach ein Bombenspiel.
Es ist Open World.
Sam
Fisher kommt drin vor in einer fast unmöglich zu schaffenden Mission. Ich habe sie, glaube ich, nicht geschafft.
Erzähle ich dir dann nachher noch was dazu, wenn du möchtest.
Bitte, aber ich würde lieber Silent Spade endlich mal schaffen können. Das wäre diese Mission, die geht mir schwer auf die Nerven.
Okay.
Ja, und ich schaffe die nicht. Ohne Scheiß, die ist, keine Ahnung. Also entweder mache ich irgendwas falsch oder so. Oder.
Also die Mission, an der ich gescheitert bin, war tatsächlich die letzte.
Die mit, wo du El Sueño?
Ja.
Die habe ich geschafft.
Siehst du, darum bin ich immer gescheitert.
Tja. Und das Ding ist, die Moving Shadows. Es gab da diese Mission, der hieß The Jungle is Moving.
Ja.
Großartig.
Mhm.
Spoiler, ich kann jetzt hier spoilern. Und
musst du aber nicht, ja.
Nee, ich kann aus einem sehr guten Grund nämlich spoilern, den erzähle ich nämlich gleich, weil mich das tierisch angepisst hat. die Mission geht so, dass du quasi irgendwo hingerufen wirst und da sind die ganze Zeit schon die Santa Blanca und was weiß ich und Unidad, die liegen da in Fetzen überall rum und denkst du, was denn hier passiert? Und das Ding wird halt, kriegt dann wirklich so eine creepy Stimmung und so weiter. Ist richtig cool und du gehst dann irgendwo in diesen Dschungel und dann plötzlich kommt der Predator. Und du kämpfst gegen den Predator, weißt du, mit seiner Tarnding. Und der ist halt ultra schwer zu töten, aber du kriegst halt dann so eine Tarnausrüstung, wenn du es geschafft hast. Und ein paar tausend Ressourcen und so weiter. Aber mega geil. Und ich habe mir gedacht so, cool, ich freue mich schon drauf, wenn ich die wieder spielen kann. Und ich habe die gesucht und ich finde die nicht. Und dann habe ich das mal gesucht und gegoogelt. Die haben die rausgenommen.
Was?
Es gibt die nicht mehr.
Warum?
2020 haben sie in irgendeinem Patch 2020 haben sie sie rausgenommen.
Wegen Lizenzrechten oder was?
Yep.
Oh, Ficker, ey, ehrlich.
Predator gehört zu 20th Century Fox und 20th Century Fox gehört zu Disney. Und wir verdanken es Disneys Anwälten, dass sie...
Alter, das gibt's doch nicht.
...dass du die Predator-Mission nicht mehr spielen kannst. Das Dumme ist wirklich, es gab teilweise wirklich so Dramas wie auf den Foren, wo die Leute gesagt haben... Drami.
Drami-I. Doppel-I, Mann.
Drami-Is. Dass es Leute gab, die ihren Freunden das Spiel empfohlen haben wegen dieser Mission. Und ihnen nicht gesagt haben, warum, dass es diese Mission gibt, damit die Überraschung da ist und die richtige Predator-Fans sind und dann war die Mission nicht mehr da und sie werden es nie erfahren, wie die Mission ist.
Aber das Ding ist halt, die Tarnung, die man bekommen hat, ist ja dann im Endeffekt diese, dass du unsichtbar wirst, ne?
Ja.
So. Das Spiel an sich, da gibt es eine Mission, die, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, wo du die auch kriegen kannst. Quasi wahrscheinlich als Ausgleich dafür, dass es die Predator-Mission nicht gibt. Und das habe ich recht schnell tatsächlich geschafft auch. Aber mich würde mal interessieren, ob das im Endeffekt dann auch eins zu eins dasselbe ist oder ob die da tatsächlich irgendwie Effekte noch geändert haben. Weil, kann ich mir halt auch vorstellen, weißt du, dass wenn dann Disney sagt, so ihr müsst den rausnehmen, dann darf die Tarnung, die als Ausgleich drin bleibt, aber nicht den Tarneffekt von Predator haben. Da muss ein anderer Shader draufgelegt werden, weil sonst müsst ihr 50 Billionen Dollar zahlen.
Und das Spiel wird vom Markt genommen und bla 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 und Unterlassungsklage.
Ey, ganz ehrlich, also das ist wirklich super lächerlich. Also
super lächerlich.
Das ist so lächerlich, aber super. Ja gut, okay. Aber ich stimme dir zu, es ist ein wirklich sehr, sehr gut gemachtes Spiel. Es macht immer noch Spaß. Ich habe es, so wie ich halt bin, nie im Koop oder im Multiplayer halt gespielt, sondern immer nur alleine. War aber auch gut so, weil du kannst ja deine Teammitglieder anweisen, du kannst mit denen, du kannst sie ausrüsten, du kannst einfach geile Sachen machen. Es gibt glaube ich nur, nee, Lone Wolf Mission gibt es keine, oder? Gibt es eine Lone Wolf Mission? Ich bin mir gerade nicht sicher.
Lone Wolf Mission?
Na, dass du solo unterwegs bist.
Nein, also nicht in dem Spiel.
Eigentlich nicht, ne?
Nein, du bist immer im Team unterwegs.
Und dann, wie gesagt, gibt es ja Sam Fisher. Das war, als ich die Mission gefunden hatte, dachte ich so, wow, geil. So, und zu dieser Mission. Weil du meinst, sie ist super schwer und das ist sie auch.
Ich glaube, ich habe die aber irgendwann mal geschafft, weil ich habe nämlich die Belohnung habe ich ja drin. Also habe ich, also muss ich sie irgendwann mal geschafft haben.
Sie ist schwer.
Sie ist schon knackig.
Das Ding ist aber, und jetzt nicht dafür haten, ja, es gibt Leute, die einfach den Schwierigkeitsgrad tatsächlich ganz nach unten geschraubt haben.
Ich spiele immer mit ganz nach unten Schwierigkeitsgrad.
Okay, dann ist das ein bisschen traurig. Nein, weil das war der Tipp, den ich gefunden habe, ja. Schraub die Schwierigkeit ganz nach unten und dann ist die mega easy. Und das war auch mega easy. Also für mich, keine Ahnung.
So? Ja,
ja. Ich spiele ja prinzipiell die Spiele erstmal auf der empfohlenen Schwierigkeitsstufe, egal was die ist. Ja, die ist ja mal vorausgewählt. Mal heißt sie normal oder was weiß ich. Oder es gibt auch Spiele, wo hart im Endeffekt die normale ist. Keine Ahnung. Also jedes Spiel, was ich anfange, egal was für ein Genre das ist, fange ich immer erstmal auf der vom Hersteller empfohlenen Einstellung an. Ist wirklich so. Weil das aus meiner Sicht ist das die Art und Weise, wie der Hersteller sagt, so bringe ich es raus, so ist das, quasi so ist der Common Ground, den alle gefunden haben, ja, nach den ganzen Quality Assurance Gedöns und bla und Beta-Testern und was nicht alles. Das ist so das, wo wir sagen, Mittel, ja. Und dann mache ich das auch so. Und da habe ich das Spiel, bis auf halt die Mission von mit Sam Fisher, ja, und die letzte, die habe ich halt überhaupt nicht geschafft. Ich bin immer irgendwo, obwohl ich Top-Ausrüstung habe, ich bin ja so einer, das ist so Rollenspiel-geschädigter Typ, ich renne erstmal überall rum und sammle alles ein, was ich kriegen kann, ja. Ich habe zum Beispiel extra, damit ich das Achievement kriegen kann für den weitest entferntesten Headshot, ich glaube, da musst du mindestens 400 Meter entfernt sein, da habe ich halt so lange gespielt, bis ich erstmal das beste Zielfernrohr gefunden habe, was es gibt, um das dann auf das beste Scharfschützengewehr, was es gibt, drauf zu basteln.
Was ist das deiner Meinung nach?
Das beste Scharfschützengewehr? Ja. Kann ich dir nicht sagen. Das
BMG, schon länger, oder? Ja. Okay, schade.
BMG ist halt eigentlich eher gut gegen Fahrzeuge. So. Aber
dazu benutze ich, gegen Fahrzeuge benutze ich leichte Maschinengewehr.
Ich bin ja meistens eh stealthy unterwegs. Das heißt, mein Scharfschützengewehr hat auch immer einen Schalldämpfer drauf.
Immer, so. Ja. Aber es gibt ja das Achievement, dass der Schalldämpfer den keinen Schaden mehr wegnimmt oder sowas. Das gibt's auch.
Was wie? Dass der Schalldämpfer keinen Schaden wegnimmt?
Wie das ist eine Eigenschaft, die du verbesserst. Ja
nicht Achievement, sondern du meinst als Upgrade irgendwie.
Genau,
der,
ja.
Dann war das der Fehler für mich im Kopf gerade. Ja, okay, alles klar. Nee, das, ja klar, natürlich, es gibt das Upgrade, dass die Schalldämpfer keinen Verschleiß, das ist das Wort, ja. Keinen Verschleiß haben. Genau, ja, das ist richtig. Ja. Den habe ich auch, klar habe ich den. Ich habe das Spiel gesuchtet, bis ich halt, wie gesagt, bei der letzten Mission so oft verkackt habe.
Wie gesagt, ich spiele es gerade so, dass ich versuche wirklich alle Medaillen zu sammeln, alle Waffen zu sammeln, okay, alle Upgrades zu sammeln und so weiter und so weiter. Ja. Deswegen ist mein Fortschritt, also ich habe einen Fortschritt, der ist bei 113% oder irgendwie sowas. Mhm. Weil ich, glaube ich, wirklich fast alle Missionen gemacht habe. Und jetzt mache ich halt einen, wo ich wirklich einfach nur alles einsammeln will tatsächlich. Mhm. Was ist irgendwie an Waffen, an
Ausrüstung, alles, ja.
Alles. Und bevor ich dann die Mission anfange. Es ist wirklich, gerade wenn du ich habe bei den ersten Spielen völlig unterschätzt, wie cool teilweise es ist, wenn du die Rebellen richtig aufrüstest und so weiter. Oder die Bände mitmachen kannst. Ja. Wie simpel dann, oder nicht wie simpel, aber wie viel einfacher,
wie effektiv das sein kann.
Gerade Missionen sind, die, wo du zum Beispiel darauf angewiesen bist, dass deine Leute mitarbeiten, die nicht unbedingt immer die Schlausten sind. Das muss man mal dazu sagen. Ja. Zum Beispiel die Mission, es gibt ja eine, wo du diesen Radiosender einschaltest und ihn dann verteidigen musst.
Ja.
Das Ding ist, diese Arschgeigen fangen halt nicht erst an, auf dich zu schießen, sondern auf den Sender zu schießen. So nach dem Motto, das heißt, du bist dann wie so ein Fliegenfänger die ganze Zeit unterwegs und versuchst, die Leute wegzuklatschen. Und wenn du halt immer nur mit 4 Leuten unterwegs bist, funktioniert das nicht. Wenn du dagegen so eine Rebellenleute mit dabei hast, die mit dir mit aufpassen und so ein bisschen Rücken frei halten, geht das viel einfacher.
Das Ding ist halt, ich habe irgendwann dann massiv angefangen, auch Minen zu setzen. Minen sind super gut.
War mir immer zu unsicher, weil das Problem bei diesem Spiel oder bei vielen Spielen von Ubisoft, die so diese Open World haben, ist diese Unberechenbarkeit der Umgebung. Was auf der einen Seite natürlich die Sache ein bisschen spannender macht, auf der anderen Seite aber nervig ist, wenn du zum Beispiel eine Mine legst und dann kommt irgend so ein blöder Typ mit seinem Gemüsewagen da lang geiffelt und löst die Mine aus und du denkst dir,
darauf achte ich schon. Also das ist halt so eine Sache, ich werde jetzt nicht einfach in irgendeinem Dorf anfangen, eine Mine zu legen. Ja, wenn ich eine Mine lege, dann mache ich das schon sehr nah am Gegner dran. Ja, und dann halt auch wirklich dort in der Umgebung, wo eigentlich gar keine andere KI hinkommt.
Und das Blöde ist, die Sender stehen halt meistens in der Mitte von irgendwelchen Dörfern und dann kannst du halt nichts machen. Und dann darfst du auch halt nicht anfangen, groß plötzlich mit Granaten rumzuschmeißen, weil ansonsten ist es halt schnell vorbei. Das ist halt das, was mich auch teilweise mal gerettet hat, wenn ich mal versehentlich einen Zivilisten erlegt habe. was manchmal vorkommt, weil diese Deppen sich manchmal direkt davor stellen und so weiter und denkst du, das kann nicht wahr sein. Oder wenn schon aus der Richtung geschossen wird und du in die Richtung zurückschießt und Oma Paschulke kommt gerade aus ihrem Gemüseshop wieder raus, weil es sind alles Gemüse.
Warte mal, wir sind in Südamerika. Was macht Oma Paschulke da?
Das ist Urlaub. Und dann du plötzlich...
Drogenimperium.
Und du plötzlich die Oma umgenietet hast, weißt du, das passiert halt. Ne? Gut, shit happens. Zum Glück ist das Spiel dann nicht vorbei oder die Leute hassen dich dadurch dann nicht oder fangen an, dich zu hassen oder so, sondern...
Die wissen ja eh nicht, wer du bist.
Wenn zu viel ist, ja, du bist ein Ghost. Ja, genau. Wenn zu viel ist, ist halt irgendwann vorbei. Aber ja, die letzte Mission ist happig, tatsächlich. Ich habe es aber tatsächlich dann irgendwann tatsächlich dann geschafft. Was habe ich dran, ist dieses Zeitlimit, was halt mit dazu gemacht
hat. Das ist ein bisschen mies. Ja, ne? Ich meine, es sind noch nicht mal die Helikopter, die dann irgendwie ständig dich aus dem Himmel schießen. Ja. Das Zeitlimit ist tatsächlich das, was es wirklich krass macht. Ich habe dann mir dafür extra Speedrun-Videos nur für die Mission angeguckt, um zu gucken, wie die das machen. Ja. Und ich meine, das sind Leute, die haben dann auch noch mal ganz andere Reflexe als ich. Ja. Also, das ist schon krass. Ja. Ich habe aber... wie ich ja schon oft gesagt habe, man kann ja als normaler Gamer oder Gamerin ja auch was davon lernen, ja, wie man bestimmte Spielmechaniken nutzen oder ausnutzen kann oder einfach, man sieht was, wo man denkt so, okay, krass, daran habe ich noch nie gedacht und das geht, na, dann mache ich das. So, ne? In dem Fall ist es halt wirklich einfach das Zeitlimit, ne? Und dass an jeder Ecke irgendjemand auf dich wartet oder auf dich zukommt und dich einfach nur töten will, ja. Also das ist schon...
Ich denke gerade an die Sam Fisher Mission und ich denke mir so, fand ich die deswegen so schwer, weil sobald ich immer auch nur im Verdacht war, gesehen zu werden, sofort in Deckung gesprungen bin. Und man kann das ganz einfach machen, indem man einfach durchrennt bis zu Sam Fisher, weil die zu lange brauchen, um einen zu erwähnen.
Nee, durchrennen jetzt nicht unbedingt, aber das Ding ist halt, wenn du halt wirklich Top-Ausrüstung hast, ja, also zum Beispiel auch, wenn du unsichtbar bist, ne, so
und ja,
so.
Gut, da habe ich dann ja alles nicht.
Selbst das macht die Mission jetzt nicht unbedingt extrem leichter, weil sobald die Action losgeht, kommen von überall ja diese scheiß schwer bewaffneten Söldner und es ist halt krass. Aber das macht es auf jeden Fall leichter, erstmal zu ihm zu kommen, ja, und es ist schon richtig, die brauchen eine gewisse Zeit, bis sie dich wirklich erkennen, aber die sind je nach Schwierigkeitsgrad sind die halt in ihrer Wahrnehmung sehr, sehr gut. Und Lichter ausschießen, Generatoren ausmachen, was nicht alles. Ablenkung starten, was ganz wichtig ist.
Dann brauchst du ja doch ein bisschen. Also dann ist es doch nicht so einfach. Dann machst du ja doch genauso, wie ich das halt mache und so weiter. Ne? Also du kannst
ja... Ja, ich bin halt immer stealthy, aber ich finde
das dumm ist, du kannst halt keine Drohne nutzen. Das ist halt immer das Ding. Ja. Ich bin so ein Drohnenkumpel, weißt du? Weil ich
ja, will Drohnen
halt
sind ja auch geil, aber du kannst halt da nicht machen. Was du machen musst, also, naja doch, man kann Drohnen nutzen. Wenn du weit genug weg bist, bevor die Mission quasi richtig startet, kannst du dort rüberfliegen und dann schon Dinge ausschalten, aber du musst den perfekten Abstand finden, weil wenn du zu weit weg bist, ja, und selbst...
Findet die nicht mehr,
ja. Nee, dann spawnen ja die Leute wieder, wenn du in die Zelle reingehst, quasi, also mit Zelle meine ich quasi, in der Open World hast du ja trotzdem bestimmte unsichtbare Räume im Endeffekt, ne?
Musst du haben, wo geladen wird, einfach, ne?
Wo Dinge geladen werden, ne, und das sind meistens halt einfach in einem Raster angelegte sogenannte Zellen, hat jedes Open World Spiel, so, ist halt so.
Geht nicht anders.
Genau, und da ist das halt eben so, wenn du quasi schon in der Zelle bist, aber weit genug weg, dass du quasi die Mission noch nicht ausgelöst hast in dem Sinne, dann kannst du mit einer Drohne hinfliegen und schon Dinge machen. Ja, das habe ich auch gelernt. Zum Beispiel, ohne jetzt großartig zu spoilern, direkt neben dem Lager, wo das stattfindet, ist auf einer leichten Erhöhung in so einem bewaldeten Gebiet so eine SAM-Batterie. Ja? SAM steht für Surface-to-Air-Missile.
Ich bin stolz auf dich.
Ich bin, hallo, ja. Und die kann in der Mission wirklich störend sein, wenn du versuchst, mit einem Helikopter irgendwo ranzufliegen, um dann von dort rauszuspringen, weil das Ding, das wird dich sehen und dann schießt es dich einfach aus dem Himmel.
So. Und du brauchst diese, und du musst ja noch Helikopter fliegen.
Und du musst Helikopter fliegen, das kommt ja noch mal dazu, ne? So, das heißt, dieses Ding schalte ich immer mit als erstes aus. Und da ich ja auch gerne dann auf Distanz gehe, hole ich dann mein trusty Boomstick raus und dann wird halt einfach von ganz, ganz weit weg wird dann da so in die Köpfe geschossen und dann macht's Peng und dann macht's Pff.
Weißt du auch, wie cool das ist, wenn du mit diesem besten Fernrohr, was ich mir gleich als erstes beschafft habe übrigens, das war eines, ich glaube, ich habe noch nicht mal die erste Mission das oder noch
Gold
nicht mal die
wert,
zweite. Die Ding. Ist Gold wert, ja, das Ding. Gold wert. Vor allem, wenn du dann irgendwann so richtig comfy geworden bist mit den Entfernungsmessungen, dass du dann plötzlich,
die brauchst du auch für das
so,
Achievement.
Wenn du dann plötzlich dann siehst, okay, 568 Meter, das heißt so ein bisschen höher, okay, tschung.
Ey, ganz ehrlich, das ist das erste Spiel, großartig, das ich gespielt habe, bei dem ich sowas wirklich ausgenutzt habe. Nicht mal bei so Sachen wie hier Ghost Warrior oder so, dieser Ego-Shooter, wo du, da kannst du auch wirklich auf Simulation stellen, den Schwierigkeitsgrad, und dann musst du halt wirklich, ne, den Wind einberechnen und so weiter, ne? Das hat sich immer irgendwie komisch angefühlt. Das ist das erste Spiel, wo ich mich damit wirklich vertraut gemacht habe und wo das wirklich gut funktioniert hat für mich. Und da, wie gesagt, du brauchst es halt auch fürs Achievement, ne? Du musst halt mindestens es waren 400 Meter, kannst mich auch korrigieren, ich weiß es gerade nicht genau, die du entfernt sein musst, und du musst aus 400 Metern mindestens, wie gesagt, einen Headshot auslösen oder vollziehen oder durchführen, whatever.
Und ich habe dann tatsächlich irgendwann gemerkt, ich bin ja doof, sage ich mal, weil ich am Anfang so immer so Schwierigkeiten hatte, wenn du neu wieder reinkommst, auch nach längerem, wieder zu wissen, wo du hinzielen musst mit dem Ding und so weiter. Mhm. Es ist aber im Grunde, gibt es eine schöne Methode, wie man das üben kann. Du gehst in so eine relativ bergige Region, wo keiner ist, nimmst dein Fernglas, markierst einen Punkt irgendwo, dann steht dann, keine Ahnung, der ist 350 Meter entfernt, und dann kannst du dein Gewehr nehmen und gucken, wo das Ding einschlägt und so weiter. Genau. Und dann kannst du sehen, ah, okay, muss ein bisschen höher, muss ein bisschen das. Und so habe ich dann relativ gut drin gehabt, alles klar, so, das ist das und das. Das ist richtig stark.
Und wenn man dann halt wirklich gut damit zurechtkommt, dann kann man halt auch auf bewegende Ziele schießen, und das funktioniert wunderbar.
Ja.
Und das ist halt, wenn das in der Simulation und in der Physik, sage ich mal, auch alles gut eingebunden ist, bombastisch.
Ja. Und dann kannst du richtig stolz auf dich sein, wie bei einem einen Lager, wo du dann wirklich bist, okay, das war jetzt ein 560-Meter-Schuss oder so. Dann denkst du, yes!
Ich bin übrigens auch, apropos stolz, ich bin auch stolz auf uns. Wir sind von der Werbung weggekommen.
Wir sind von der Werbung
weggekommen. Aber wir sind nicht weitergekommen.
Wir sind nicht weitergekommen. Wir sind immer noch da, wo wir am Anfang
stehen. Wollen wir wenigstens mal kurz gucken, was uns danach erwartet?
Wir können sehr gerne gucken, was uns danach erwartet. Das hatten wir schon hier mit dem Dingens. Hier hast du kurz vorher noch was dazu gesagt.
Ach ne? Genau, genau. Wir sind wieder auf einer Werbeseite, aber nur auf einer Einzelwerbeseite oder auf einer Einzelwerbeseitung. Wir werden hier begrüßt mit einem dunkelblaustichigen Shot aus einer Side Alley. Ja? Ein paar dunkle Gestalten stehen im Dunst und wir werden quasi aufgefordert mit: Schärfen Sie Ihre Sinne, unsere Sinne zu schärfen. Wow, wer hätte es gedacht? Hier wird beworben ich sage einfach mal Mortal Kombat-Klon, ein Beat'em-up-Game, und zwar kein geringeres als das Spiel Shaolin-Style von und mit dem sagenumwogenen Wu-Tang-Clan. Habe ich das nicht schön gesagt?
Sehr schön.
Es gab seinerzeit sehr, sehr viele Beat'em-ups, die an Mortal Kombat und Tekken rankommen wollten und Super Street Fighter und was nicht alles. Gerade Mortal Kombat, weil Mortal Kombat ja mit extrem überspitzter Gewaltdarstellung gepunktet hat im Endeffekt. Ja. Und auch für viele Probleme gesorgt hat. Und es gab nicht wenige Spiele, die dem nachgeeifert sind. Unter anderem eben Shaolin Style. Dieses Spiel hat aber außerhalb der USA ein sehr schnelles, Ende gefunden und auch keinen nicht so großen Anklang gehabt im Endeffekt. Ja, also wenn du nicht gerade jetzt übelster Wu-Tang-Clan bist, Wu-Tang-Clan-Fan bist, ja, dann war das vielleicht nicht unbedingt was für dich. Das Ding ist halt, nur die US-Version ist wirklich unzensiert. Ja? Das Spiel, das wartet tatsächlich auch mit nicht wenigen Schauwerten auf. Man hat dann auch, glaube ich, Waffen, die man einsetzen kann.
Oh.
Und man spielt halt, ja, die Mitglieder aus dem Wu-Tang-Clan. Du kannst mit Method Man auf RZA einprügeln, du kannst Old Dirty Bastard auf Redman hetzen, ja. Es ist alles möglich. Und das Ganze natürlich untermalt mit lizenziertem Soundtrack. Und auch hier wieder, ja, das haben sie sich nicht nehmen lassen, und das finde ich auch sehr geil, du kannst die PlayStation Disc in einen Disc Player einlegen und dann einfach den Soundtrack hören.
Oh.
Oh. Sehr cute. Cool. Also das ist wirklich gut. Und zu dieser Geschichte noch mit dem unzensiert sein. Die US-Version kann man tatsächlich auch wirklich nur unzensiert spielen, wenn man einen Code eingibt im Cheat-Menü, der in dem Booklet drin ist. Also der ist da abgedruckt und den muss man dann eingeben. Sonst hat man auch da nur die zensierte Version. Und ja, also wie gesagt, so einen großen Absatz und Anklang hat dieses Spiel nicht gefunden. Es wurde gepublished von Activision. Ich weiß nicht, was steht da noch rechts?
Paradox und Queen Ruby.
Okay, also oh, wow. Der Robert, der zoomt hier in unser Magazin, was wir von cultmax.com haben.
Paradox Development und Queen Ruby Holdings.
Ah, okay.
Whatever. Queen Ruby Holdings, ja.
genau, ich habe mir dieses Spiel tatsächlich mal besorgt und das sammelt jetzt den Staub der Gerechtigkeit in seinem Regal an. Aber ja, wie gesagt, man kann halt den Soundtrack hören, was ziemlich geil ist. Und es ist so ein, ich habe das Spiel halt, weil es so ein Kuriosum ist, ne? Und weil ich halt...
weil das Spiel so ein Autounfall ist, so nach dem Motto, sagt man so.
Es ist nicht unbedingt ein Autounfall. Es ist vielleicht eher nur ein Fahrradunfall, weißt du? Es ist halt...
Merkwürdig.
Ja, merkwürdig. Das ist so, kennst du dieses Meme mit dem Typen, der auf dem Fahrrad fährt und sich selber den Stock vorne in die Speiche steckt? Vielleicht so. Ja, und ich mag halt die Mucke vom Wu-Tang Clan so. Ne, ist halt.
Also das Spiel ist so ein bisschen wie ein Faultier auf einem Hochrad. Du fragst dich, was ist da passiert? Was ist die Geschichte dahinter? Warum existiert das? Ich kann nicht wirklich weggucken.
Warum es existiert, ist eigentlich gar nicht mal so die Frage. Aber ja, es ist halt wirklich so dieses, du kannst halt den Wu-Tang Clan spielen, ja. Und ich meine, wer sich damit auskennt und weiß, wie die Musik ist, der weiß auch oder kann sich auch herleiten, warum es dieses Spiel gibt, einfach, ja. Und
ich hätte mir ein entsprechendes Spiel mit Tic-Tac-Toe gewünscht.
Und dann aber hast du halt wirklich Tic-Tac-Toe.
Aber ne? Nur mit Ricky und Lee und so.
Aber halt. Als Tic-Tac-Toe, ja. So, weißt du, so wirklich ein Spiel. Genau. Und ich fand das halt einfach mega interessant. Und natürlich musste ich mir die einzig wahre Version besorgen. Deswegen habe ich jetzt nicht irgendwie die PAL-Version mir geholt, sondern die halt die US-Version. NSAs. USA. Genau.
Damit wollen wir es dieses Mal auch bewenden lassen. Tatsächlich.
Ja, es tut noch nicht gehen.
Wir kommen ja wieder. Wir sind ja irgendwann auch wieder da.
Na gut.
Und wir haben tatsächlich in zwei Seiten geschafft dieses Mal. Wir sind wieder auf unserem
Halt, stopp. Wenn man es technisch sieht, haben wir drei Seiten geschafft, okay, weil das eine war eine Doppelseite.
Dann sind wir schon besser als unser Pace normalerweise. Das ist schon nicht schlecht. Ja. So zwei Seiten pro Folge, das kriegen wir hin.
So, ne, mit der einen übersprungenen sind sogar vier.
Ja, es wird immer besser, genau. Aber wir hoffen, ihr hattet auch ein bisschen Spaß dabei. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es dann wieder soweit ist. Und bis dahin sagen tschüss aus Leipzig, der Robert.
Und tschüss aus Leipzig, der Paul.
Macht's gut, ciao.
Tschüss.